Was ist die Freude in deiner Stellung? Es geht heute um die Notwendigkeit der Bekehrung und der Wiedergeburt. Und dieses klassische Thema finden wir in Johannes 3,3, wo Jesus die Begegnung mit diesem Nikodemus hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Johannes 3,3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir springen von dieser Aussage zu einem Gebet nach Epheser, Kapitel 3 von Vers 14. Da betet Paulus für die Epheser: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem Inneren des Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Paulus war so überwältigt davon, was Gott an uns getan hatte. Ihm lag es auf dem Herzen, für diese Christen zu beten. Zu beten, dass sie ergreifen. Was ergreifen? Dass sie es verstehen, was sie bekommen haben. Paulus geht hier in eine Position, die wir heute selten finden. Paulus war überwältigt über das, was er getan hatte. Paulus war demütig, denn es heißt, er beugte seine Knie. Paulus fiel demütig vor dem Gott, in Ehrerbietung gegenüber dem lebendigen Gott, sprach er diese Bitte aus. Vers 16 weiter, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Gnade gebe. Kennt ihr den Unterschied von und nach seinem Reichtum? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Das ist so gewaltig. Wenn ich allein diese zwei Worte austausche und sage von dem Reichtum, dann hat es schon eine ganz andere Dimension. Nehmen wir jetzt an, wir haben ein Riesenreichtum. Ein Milliardär sagt, ich gebe dir von meinem Reichtum 5.000 Euro. Wer würde sich freuen? Ah, okay, ihr seid genügsam. Wer würde sich freuen, wenn er sagt, ich gebe dir nach meinem Reichtum alles, was mir gehört, gehört dir? Noch weniger. Also Paulus betet hier zurecht. Paulus betet hier nicht, dass sie irgendwelche Kräfte bekommen für irgendwelche Wunder. Nein, er betet hier für die Kraft, ein reifer Christ zu werden, ein standfester Christ zu werden, einer, der verständig ist, der versteht, was hat Christus für mich getan. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Kraft gibt. Aber dafür ist es notwendig, dass wir uns in dem Wort Gottes befinden. Der Geist Gottes kann nicht in uns wirken. Der Geist Gottes kann nicht in uns reden, wenn wir nicht am Wort Gottes bleiben. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt in dem Inneren des Menschen. Es ist auch der Mensch, der eine innerliche Freude hat. Römer 7, 22, da heißt es, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. 2. Korinther 4, 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Obwohl der äußere Mensch zerfällt, wir werden älter, wir werden gebrechlicher und doch in uns werden wir erneuert. Gott erneuert uns. Und Gott schafft etwas Neues in uns und dieses Neue muss auch wachsen. Dieses Neue möchte gedeihen, es möchte an Kraft gewinnen, es möchte Wachstum erleben, es möchte Entwicklung erleben. Weiter betet er in 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Paulus benutzt hier das Wort wohnen. Und dazu gibt uns Offenbarung 3, Vers 20 eine gute Parallele. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich in ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. In diesem Gebet möchte Paulus nicht den Fokus darauf setzen, ob wir Jesus hineinlassen, sondern er geht davon aus, wir sind in der Stellung, wir sind Wiedergeborene. Aber die Frage ist, kann Jesus Christus in mir wohnen? Kann er Raum finden? Oft ist es so, ich habe in mir ein Zuhause, wie eine Wohnung. Und da gibt es mehrere Zimmern. Und es gibt so die einen Zimmern, die sind auf Gott ausgerichtet, da kann ich Gott hineinlassen. Und die anderen sage ich, hier ist geschlossen. Das ist ähnlich wie mit dem Besuch, ne? Der Besuch darf in gewisse Zimmern rein und es gibt Zimmer, die sind verschlossen. Und genau so machen wir es mit Jesus. Wir haben gewisse Zimmer, wo wir sagen, naja, da geh nicht rein. Wenn du da reingehst, dann werde ich beschämt. Das ist mir unangenehm. Jesus hielt sich bei Martha, Maria und Lazarus immer wieder gerne auf. Denn es waren Menschen, die ihr Herz auf Jesus gerichtet hatten. Als Jesus zu ihnen kam, hatten sie ihm zugehört. Galater 2,20 heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir können uns einen Merksatz merken. Je mehr wir durch den Heiligen Geist gestärkt werden, desto mehr können wir Christus ähnlicher werden. Je mehr der Geist Gottes in uns wohnt, Wohnung, Raum schafft, können wir ihm ähnlicher werden in unserem Handeln, in unserem Denken. In Liebe gegründet und gewurzelt zu sein. Können wir im 1. Korinther nachlesen, was es bedeutet. 1. Korinther 13, 1 bis 7. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und Paulus, sein Gebet war, dass wir gegründet sein sollen. Wir sollen gewurzelt sein in diesem. Die Liebe ist ein Zustand, in der wir wachsen können, in der wir zunehmen können. Die Liebe lässt sich nicht schnell umstimmen. Vers 18 heißt es weiter: Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Paulus legt hier den Fokus darauf, mit allen Heiligen. Und wie gerne versäumen wir oft diese Gemeinschaft mit allen Heiligen. Wie wichtig ist mir die Gemeinschaft mit euch? Der Trend geht immer dahin, dass der Online-Gottesdienst gestreamt wird und Menschen sagen, ich kann meinen Glauben auch zu Hause ausleben. Paulus, seine Absicht ist es, wenn wir zusammenkommen, dann sind wir ein Leib. Wir sind viele Glieder. Genauso wie wir in der Anbetung mit mehreren Gott verherrlichen. Wir bringen Aspekte, wir bringen Eigenschaften Gottes. Wir ermutigen einander. Wir ermutigen uns zu einem Gott, der nicht zu begreifen ist mit dem Verstand, sondern mit dem Inneren. Die Breite ist hier nicht nur einfach so dahergesagt. Die Breite finden wir in Epheser 2 bis 1, von 1 bis 8. Da wird das beschrieben, dass die Juden und die Heiden zusammengefügt wurden zu einem Leib. Zwei Nationen, die sich verachtet haben, die keinen Wert sich gezeigt haben. Und Jesus Christus schafft diese Brücke zwischen Juden und Heiden. Johannes 3,16 sagt noch viel mehr aus, was die Breite noch viel breiter macht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Verstehst du, was die Breite des Herrn bedeutet? Für wen er alles gestorben ist? Für jede Nation, für jeden Menschen, unabhängig Rasse und Geschlecht. Jeder Mensch ist vor Gott wertvoll. Die Länge, die Paulus hier erwähnt, ist damit gemeint, dass wir das mit einem Gott der Ewigkeit zu tun haben. Gott ist einer, der von Ewigkeit zur Ewigkeit da ist, der uns liebt, der uns schon vor Grundlegung der Welt ersehen hat. nach 1. Korinther 13, 8 und Epheser 1, 4. Die Höhe, 1. Johannes 3, 12, 3, 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn wir unsere Hoffnung auf ihn gesetzt haben, dürfen wir in der jetzigen Zeit mit ihm rechnen. Hey, die Welt erkennt uns nicht. Sie akzeptiert uns nicht. Aber das haben sie mit Jesus genauso schon nicht getan. Aber es wird offenbar. Wenn wir ihm begegnen, dann werden wir verstehen. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Die Tiefe, die Paulus hier erwähnt, Philipper 2, Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Der Sohn Gottes wird hier mit einer Menschwerdung dargestellt. Der Sohn Gottes verlässt seine Stellung. Er hält nicht dran fest. Er kommt zu uns Menschen. Und wisst ihr, was er dann noch macht? Er geht noch tiefer. Er ergreift uns in unserem sündlosen Zustand. Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus kommt zum Ende und sagt, hey, diese Fülle Gottes, die wünsche ich mir so sehr, dass ihr sie begreift, dass ihr sie versteht, aber ihr könnt sie gar nicht fassen. Es ist über dem, was wir fassen können. Es funktioniert nicht mit unserem Verstand. Wir können uns immer darin beschäftigen, wie Gott groß ist. Wie die Liebe Jesu Christi so groß doch ist, und doch werden wir sie nie verstehen. Ich persönlich glaube, wenn wir sagen, dass wir Christus durch und durch erkannt haben, dann würden wir ihn minimieren, weil es gibt nicht das Vokabular, ihn zu beschreiben, ihn zu umschreiben. Es funktioniert nicht. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Wir werden ihn von Ewigkeit zu Ewigkeit Lob singen. Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeiten. Amen. Die Kraft, die der Heilige Geist in uns wirkt, der ständig in uns arbeitet, versucht uns, oder versucht, die Frucht eines Christusähnlichen Wesens hervorzubringen. Weshalb ist es also notwendig, die Bekehrung zu erleben? Weshalb ist es also notwendig, diese Wiedergeburt zu erleben? Was macht es für einen Unterschied, dass ich das haben möchte, dass ich das erleben muss? Bekehrung ist das Erkennen von Schuld. Wenn ich mich nicht bekehre, wenn ich nicht wiedergeboren bin, kann ich nicht Teil dessen sein, was Paulus hier betet. Denn das, was er betet, geschieht im Inneren des Menschen. Bekehrung ist deshalb wichtig, weil wir von Gott getrennt waren. Die Bibel beschreibt uns als Söhne des Ungehorsams, auch wenn es dir nicht passt. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Ungehorsams. Das ist die pure Wahrheit. Wir alle führten ein Leben in der Begierde unseres Fleisches. Wir waren Heiden und somit keine Bürger des Himmels. Wir waren kein Erbe nach seinem Reichtum. Wir hatten keine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Wir waren ohne Gott in dieser Welt. Wir waren verloren in diesem Leben und für die Ewigkeit. Die Pharisäer widerstrebten Jesus schon damals. Wenn Jesus seine Lehren gehalten hatte über die echte Wiedergeburt, über den echten Glauben, so widerstrebten sie ihm. Sie widerstrebten diesen Geist, der in sie hineindringen wollte. Sie wollten lieber in dieser Werksgerechtigkeit leben, in der sie waren. Weißt du, und heute sagt dir Jesus auch, lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist Sünder. Deine guten Taten, die taugen gar nichts. Sie fallen nicht ins Gewicht. Nikodemus hatte diese Frage, wie kann er von Neuem geboren werden? Er wollte es mit seinem Verstand fassen. Nikodemus war ein Denker. Es heißt in Johannes, er war anders. Er war anders, er sah Jesu wirken und sah, dieser Mensch macht Zeichen und Wunder. Es muss was dran sein. Nikodemus schenkte Jesus Glauben. Wir können das sogar im Johannes 7 zu Hause nachlesen. Da verteidigt Nikodemus Jesus. Als Jesus gestorben ist, hatte Nikodemus sogar für ihn etwas mitgebracht. Er hatte ihn begraben wie einen echten König, wie es nur damals die Könige bekamen. Ich dachte mir, was hat dieser Predigttext mit mir als wiedergeborener Mensch zu tun? Wenn ich versuche zu begreifen, was die Liebe Jesu Christi ist, wisst ihr, dann ändert sich mein Ruf an den Menschen. Ich habe meinen Predigttext heute Nacht umgeworfen, weil wir hatten gestern ein Thema über Liebe. Über einen Gott, der so endlich liebt. Nein, das Evangelium ist nicht, Gott ist Liebe, du kannst kommen, wie du bist. Er nimmt dich mit all deinen Sünden und du kannst weiter darin verharren. Nein, aber Gott ist Liebe. Er nimmt dich an in deiner Sündhaftigkeit. Er möchte dich von innen verändern. Er möchte dich aus deiner Werksgerechtigkeit herausholen. Er möchte dich frei machen. Und da musste ich mir die Frage stellen, wie rufe ich den Menschen zu Jesus Christus? Bin ich ergriffen über die Breite, über die Tiefe, über die Länge und über die Höhe? Das, was Jesus Christus gemacht hat für mich? 2. Korinther 5, 20, damit möchte ich schließen. Da heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sind anstatt Jesu Christi Botschafter. Und wir haben nicht die Aufgabe, den Menschen zu sagen, hey, du kommst in die Hölle. Wir müssen ihnen klar machen, bitte bring deine Beziehung mit Jesus in Ordnung. Ja, Jesus war radikal. Jesus hat ihnen die Wahrheit gepredigt. Aber wisst ihr, was mir neu geworden ist? Sein Herz. In all seiner Radikalität liebte er den Menschen. Und ich musste mich fragen, wie sehr liebe ich diesen Menschen, wenn ich ihnen die Gerichtsbotschaft verkündige? Echte Umkehr und Wiedergeburt. Das ist das, wonach wir uns alle hier sehnen. Keiner liebt diese zerrüttete Welt, das Zerbrochene, dieses immer wieder Hinfallen. Ich muss doch gute Dinge tun. Jesus möchte von innen anfangen. Er möchte dir ein neues Herz geben. Möchte Gott uns Gnade schenken, dass wir als Evangeliumsgemeinde diesem Ruf gerecht werden, das Evangelium zu bringen. Es ist unsere Aufgabe, aber dann wieder persönlich zu hinterfragen, wie stehe ich dazu? Ist mein Fokus wirklich darauf gerichtet, zu begreifen, was Jesus für mich getan hat? Hey, wie teuer und kostbar und wertvoll ist das für dich? Oder singst du auch dieses Lied, was Morten da in dem Abendmahl schon gesagt hatte? Singst es einfach so mit. Deine Liebe kann ich nie bezahlen, Herr. Danke, dass du für mich gestorben bist. Aber oft ist unser Leben so. Wir sind nicht ergriffen von dem, was Gott in uns angefangen hat. Lass uns zum Ende aufstehen und ich möchte noch beten.